Also herzlich willkommen zu unserer Karfreitagsandacht. Schön, dass ihr da seid. Wir wollen innerlich und äußerlich zur Ruhe kommen und stimmen uns mit einem Präludium auf den Gottesdienst ein. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. In einem Kirchenlied, da heißt es: Herr, stärke mich, dein Leiden zu bedenken, mich in das Meer der Liebe zu versenken, die dich bewog, von aller Schuld des Bösen uns zu erlösen. Das ist ja ein Gebet und das ist auch unser Gebet heute Morgen. Wir bitten um Stärke, dieses Wunder zu bedenken. Jesus ist für dich und für mich am Kreuz gestorben. Das wollen wir nicht nur gedanklich erfassen, sondern wir wollen eintauchen in das Meer dieser Liebe. Lassen wir das an unsere Herzen heran. Welche unendliche Liebe steckt dahinter? Gott gibt seinen Sohn für dich. Das Kostbarste gibt der Herr, damit du leben kannst. Ein Meer an Liebe, in das wir eintauchen. Diese Liebe bewog Gott, uns von allem Bösen zu erlösen. Herr, stärke mich, dein Leiden zu bedenken, mich in das Meer der Liebe zu versenken, die dich bewog, von aller Schuld des Bösen uns zu erlösen. Wir wollen zu Beginn beten und steht dazu bitte auf. Lieber Vater, wir stehen vor dem Wunder deiner Liebe. Wir stehen vorm Kreuz. Wir haben wohl viel davon gehört. Häufig hat es uns schon berührt, aber abgeschlossen haben wir damit nicht. Denn wir können damit nicht abschließen, weil das eine unendliche Liebe ist, die dahinter steckt. Immer wieder neu gehen wir zum Kreuz und immer wieder neu vertiefen wir uns in dieses Wunder. Und jedes Mal schöpfen wir neu aus deiner unendlichen Liebe. Schenk uns heute die Wachheit in diesem Gottesdienst, die wir brauchen. Schenke uns die Einsicht, die vonnöten ist, und schenke uns die Sensibilität, die man braucht, um in dieses Meer der Liebe einzutauchen. Lasse deinen Geist wehen, der uns dieses Geheimnis aufschließt. In Jesu Namen. Amen. Wir hören auf unser erstes Lied und es heißt: Siehst du das Lamm? Ich lese euch vor den Bericht über die Kreuzigung, wie sie der Evangelist Matthäus uns berichtet. Matthäus 27, Abvers 32. Unterwegs trafen sie einen Mann aus Zyrene namens Simon, den zwangen sie für Jesus das Kreuz zu tragen. Und so kamen sie an die Stelle, die Golgotha heißt, das bedeutet Schädelplatz. Dort gaben sie Jesus Wein mit einem Zusatz, der bitter war wie Galle. Aber als er davon gekostet hatte, wollte er ihn nicht trinken. Sie nagelten ihn ans Kreuz und losten dann untereinander seine Kleider aus. Danach setzten sie sich hin und bewachten ihn. Über seinem Kopf hatten sie ein Schild angebracht, auf dem der Grund für seine Hinrichtung geschrieben stand. Dies ist Jesus, der König der Juden. Mit Jesus zusammen wurden zwei Verbrecher gekreuzigt, einer rechts und einer links von ihm. Die Leute, die vorbeikamen, schüttelten den Kopf und verhöhnten Jesus. Du wolltest den Tempel niederreißen und in 3 Tagen wieder aufbauen. Wenn du Gottes Sohn bist, dann befrei dich doch und komm herunter vom Kreuz. Genauso machten sich führende Priester und die Gesetzeslehrer und Ratsältesten über Jesus lustig. Anderen hat er geholfen, spotteten sie. Aber sich selbst kann er nicht helfen. Wenn er der König von Israel ist, dann soll er vom Kreuz herunterkommen. Dann werden wir ihm glauben. Er hat doch auf Gott vertraut. Der soll ihm jetzt helfen, wenn ihm etwas an ihm liegt. Er hat ja behauptet, ich bin Gottes Sohn. Genauso beschimpften ihn auch die beiden Verbrecher, die zusammen mit ihm gekreuzigt worden waren. Um 12 Uhr mittags, da verfinsterte sich der Himmel über dem ganzen Land. Das dauerte bis um 3 Uhr. Gegen 3 Uhr schrie Jesus: Eli, Eli, lema sabachthani. Das heißt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige von denen, die dabei standen und es hörten, sagten: Der ruft nach Elia. Einer lief schnell nach einem Schwamm, tauchte ihn in Essig, steckte ihn auf eine Stange und wollte Jesus trinken lassen. Aber die anderen riefen: Lass das, wir wollen sehen, ob Elia kommt und ihm hilft. Doch Jesus schrie noch einmal laut auf und verstarb. Da zerriss der Vorhang vor dem Allerheiligsten im Tempel von oben bis unten. Die Erde bebte, Felsen spalteten sich und Gräber brachen auf. Viele Tote aus dem Volk Gottes wurden auferweckt und verließen ihre Gräber. Später, als Jesus vom Tod auferweckt worden war, kamen sie in die heilige Stadt und wurden dort von vielen gesehen. Als der römische Hauptmann und die Soldaten, die Jesus bewachten, das Erdbeben und alles andere miterlebten, erschraken sie sehr und sagten, er war wirklich Gottes Sohn. Wir hören auf das Lied »Dein Blut tränkt die Erde«. Liebe Gemeinde, das hätten wir so nicht gedacht. Ich stelle mir jetzt mal fiktiv vor, ich würde mit Petrus und Johannes, den beiden Aposteln, an einem Tisch sitzen und ich könnte sie mal befragen. Wie habt ihr das denn damals eigentlich so erlebt mit der Kreuzigung? Wie war das mit dem Kreuz? Was habt ihr dabei empfunden, als Jesus da am Kreuz hing? Und ich stelle mir vor, was die beiden so antworten würden. Vielleicht würde Petrus sagen, also du musst ja erstmal verstehen, woher wir kommen. Wir haben da 3 Jahre lang mit Jesus gelebt und wir haben natürlich gemerkt, Jesus ist was Besonderes. Wir haben gesehen, wie er Tote auferweckt hat, wie er Kranke geheilt hat. Wir haben seine Predigten gehört und sofort gemerkt, da ist eine Vollmacht dahinter. Das ist nicht einfach ein normaler Mensch, sondern der kommt direkt von Gott. In ihm offenbart sich Gott. Ja, und dann hat uns die Kreuzigung kalt erwischt, sagt Johannes. Das konnten wir zunächst gar nicht einordnen. Wieso hängt da der Messias am Kreuz? Damals hatten wir überhaupt nicht auf dem Schirm, dass so etwas passieren könnte. Erst nach der Auferstehung haben wir das verstanden, dass das Gottes Plan war. Zunächst standen wir da völlig auf dem Schlauch. Ja, und wie habt ihr das denn rausgefunden? Als dann die Auferstehung war, woher wusstet ihr, was das Kreuz wirklich bedeutet? Wer hat euch das erklärt? Und da antworten die beiden, Jesaja 53 hat uns das erklärt. Das ist natürlich ein fiktives Gespräch, aber die Pointe stimmt. Es ist tatsächlich so, Jesaja 53 hat den ersten Christen nach der Auferstehung erklärt, was es mit der Kreuzigung auf sich hat. Von diesem Text her haben sie die Kreuzigung Jesu verstanden. Jesaja 53, das sogenannte Lied vom Gottesknecht. Es gibt keinen oder kaum einen alttestamentlichen Text, der häufiger im Neuen Testament zitiert wird, als eben Jesaja 53. Und dieser Text wirft ein Licht auf die Kreuzigung, was die Kreuzigung bedeutet. Und das wollen wir uns heute näher angucken. Ich lese euch den Text vor, Jesaja 53, die Verse 1 bis 6. Da schreibt Jesaja, wer hätte geglaubt, was uns da berichtet wurde? Wer hätte es für möglich gehalten, dass die Macht des Herrn sich auf solche Weise offenbaren würde? Denn sein Bevollmächtigter wuchs auf wie ein kümmerlicher Spross aus dürrem Boden. So wollte es der Herr. Er war weder schön noch stattlich, wir fanden nichts Anziehendes an ihm. Alle verachteten und mieden ihn, denn er war von Schmerzen und Krankheiten gezeichnet. Voller Abscheu wandten wir uns von ihm ab, wir rechneten nicht mehr mit ihm. In Wahrheit aber hat er die Krankheiten auf sich genommen, die für uns bestimmt waren, und die Schmerzen erlitten, die wir verdient hatten. Wir meinten, Gott habe ihn gestraft und geschlagen. Doch wegen unserer Schuld wurde er gequält und wegen unseres Ungehorsams geschlagen. Die Strafe für unsere Schuld traf ihn und wir sind gerettet. Er wurde verwundet und wir sind heil geworden. Wir alle waren wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg. Ihm aber hat der Herr unsere ganze Schuld aufgeladen. Jesaja war ein Prophet, das merkt man hier in unserem Text, denn er spricht aus einer prophetischen Perspektive. Jesaja hat ja ungefähr 800 Jahre vor der Kreuzigung gelebt. Aber in unserem Text, da schaut er auf die Kreuzigung zurück. Er spricht in der Vergangenheitsform. Also er spricht in der Vergangenheitsform über etwas, was aus seiner Sicht noch in der Zukunft liegt. Eine prophetische Perspektive. Was auch immer bedeutet, dass er Gottes Sicht auf die Dinge schildert. Die menschliche Sicht kennen wir, das ist ja unsere Sicht oder die Sicht unserer Mitmenschen. Aber der Prophet sagt eben Gottes Sicht auf die Dinge. Und das wollen wir uns mal anschauen. Vers für Vers gehen wir diesen Text durch und wollen einmal gucken, was ist Gottes Sicht auf die Kreuzigung? In Vers 1, da lesen wir, wer hätte geglaubt, was uns da berichtet wurde? Wer hätte es für möglich gehalten, dass die Macht des Herrn sich auf solche Weise offenbaren würde? Das ist eine gute Frage. Wer glaubt sowas? Die Frage ist absolut berechtigt. Da heißt es ja, Gott wurde Mensch. Und zwar nicht als gewaltiger König, sondern als kleines, armes Kind in einem Stall, in einem unbedeutenden Winkel der Erde. Und dann wächst er da auf und macht 30 Jahre erstmal Zimmermannsarbeit. Und dann wird er 3 Jahre lang, hat er einen Dienst, wo ihm natürlich dann auch ein paar Leute zuhören, aber am Ende scheitert er komplett und landet am Kreuz. Und das soll jetzt Gottes Sohn gewesen sein. Wer glaubt sowas? Wer kann sowas glauben? Antwort: Das kann nur derjenige glauben, den der Geist Gottes dazu befähigt. Es gibt keine Logik, die mich zwingt, das zu glauben. Kein Argument, was so lückenlos wäre, wo ich sagen muss, das kann ich nur annehmen. Mein Intellekt kann das sich nicht erarbeiten, sondern diesen Glauben muss Gott mir schenken. Es gibt ja diese Szene aus den Evangelien, wo Jesus seine Jünger fragt, wer bin ich? Und Petrus antwortet darauf, du bist Christus, der Sohn des ewigen Gottes. Und Jesus entgegnet dann wiederum Petrus und sagt, du bist ein glücklicher Mensch, weil das, was du da ausgesprochen hast, das hast du dir nicht erarbeitet, das hast du dir nicht so intellektuell zurechtgelegt, sondern das hat dir mein Vater im Himmel offenbart. Diese Wahrheit kommt direkt von oben, ist vom Heiligen Geist in dein Herz gelegt worden. Und das ist der einzige Weg, wie wir auch heute glauben können. Wenn Gott uns diesen Glauben ins Herz legt, dann erkennen wir Jesus als den Messias, als den Sohn Gottes, der für uns gekreuzigt ist. Anders geht es nicht. Und Jesaja erzählt auch den Grund, warum es nicht anders geht. In Vers 2 sagt er, denn sein Bevollmächtigter wuchs auf wie ein kümmerlicher Spross aus dürrem Boden. So wollte es der Herr. Er war weder schön noch stattlich. Wir fanden nichts Anziehendes an ihm. Von uns aus glauben wir nicht an Jesus. Und zwar deswegen, weil er nichts verkörpert, was uns anspricht, was uns beeindrucken würde. Wir Menschen folgen ja instinktiv immer dem Stärkeren. Wer ist der Stärkste unter uns? Das ist unser Anführer. Wer ist der Klügste? Den wählen wir zum Häuptling. Wer ist am erfolgreichsten? Dem eifern wir nach. Das ist die weltliche und menschliche Denkweise, wie sie jeder von uns hat. Aber Jesus war nichts von dem. Zumindest erschien er den Menschen nichts als solches. Er erschien unansehnlich und schwach. Ein Zimmermannssohn. Jemand, den man leicht aus dem Weg räumen kann, wenn man ihn nicht mehr haben will. Der da einfach am Kreuz hängt. Und so jemanden erwählt man sich doch nicht zum Herrscher. Das ist ja wohl klar. Jesus fiel nicht in die Kategorie beeindruckend, schön und erfolgreich. In Vers 3 lesen wir weiter, alle verachteten und mieden ihn, denn er war von Schmerzen und Krankheiten gezeichnet. Voller Abscheu wandten wir uns von ihm ab. Wir rechneten nicht mehr mit ihm. Das kann nicht von Gott kommen. Das ist logisch. Jesus kann nicht von Gott kommen, haben die Menschen gesagt. Und zwar deswegen, weil Gott stark ist. Ist ja logisch. Gott ist der Stärkste. Das ist ja schon im Namen mit inbegriffen. Ein Gott, der nicht der Stärkste wäre, ist nicht Gott. Aber wenn du dir Jesus anschaust, er hängt da ja hilflos am Kreuz. Passt also nicht zusammen, rein logisch gesehen. Gott bewundert man, ne? Der Größte der Größten, der Tollste der Tollsten, das ist Gott. Aber Jesus ist ja verachtet, ein Verachteter der Verachtetesten. Gott schenkt uns auch immer den Sieg. Klares Zeichen dafür, ne? Wenn wir 5-0 gewinnen, heißt es, dass Gott auf unserer Seite war. Wenn wir 4-0 verlieren, heißt es, Gott war gegen uns. Aber Jesus verliert ja am Kreuz. So denken wir Menschen über Gott und das ist in uns drin. Da sind die Dschihadisten und die Kreuzritter nur so die Spitze des Eisberges. Die haben gedacht, wenn Gott auf meiner Seite ist, dann erobere ich die Welt, dann erobere ich Jerusalem, oder die Dschihadisten sagen, dann baue ich ein Riesenkalifat. Das zeigt mir, Gott ist auf meiner Seite. Gott schenkt den Sieg. Aber wenn wir solche menschliche Denke einmal im Lichte von Jesaja 53 sehen, dann merken wir, wie Quatsch das ist. Ja, das ist in unserem kleinen Köpfchen, legen wir uns das so zurecht. Das hat aber nichts mit der göttlichen Wahrheit zu tun. Und wir denken ja oft ähnlich, jetzt nicht so wie die Dschihadisten, aber so nach dem Motto, mir geht's gut, also hat Gott mich gesegnet. Aber in dem Moment, wo es mir schlecht geht, da muss Gott mich irgendwie strafen wollen. Ich habe eine Gehaltserhöhung bekommen und das heißt ja, dass Gott auf meiner Seite steht. Aber wenn ich irgendwann nicht mehr gesund bin, heißt es, Gott mag mich nicht mehr. Wenn wir solche Texte lesen, und da ist Jesaja 53 keinesfalls der einzige Text, aber ein Text, der deutlich sagt, da müssen wir umdenken. So ist es nicht. Es ist anders als gedacht. Gott berührt mich gerade, wenn ich schwach bin. Gott ist dem Kranken besonders nahe. Er offenbart sich auch gerade in der Schwäche. Ein Pastor wurde mal gefragt, also ein berühmter Pastor aus Amerika, was ist denn Ihrer Meinung nach der bedeutendste Christ, der größte Christ, der momentan lebt? Und der Journalist dachte, ja, der wird dann sowas nennen wie Billy Graham, den großen Evangelisten, oder irgendeinen ganz berühmten Buchautor, der ganz viele Bücher verkauft hat, Rick Warren oder wie sie da alle heißen. Der Pastor antwortete aber ganz anders. Er sagte, den derzeit größten oder derzeit größten lebenden Christen, den kennen wir überhaupt nicht. Der liegt vielleicht in einem überfüllten Krankenhaus in einem Dritte Weltland. Und er ist gerade an Tuberkulose erkrankt und seine Heilungschancen gehen gen Null. Doch dieses Leid führt ihn immer nur noch näher und tiefer in Gottes Arme. Da, wo Gott ihn hingestellt hat, da ist ein Licht für andere. Ganz einfach gibt er Zeugnis und lebt vor, was Gott an ihm tut. Er ist ein lebendiges Zeugnis dafür, dass Gott den Kranken nahe ist. Ganz unscheinbar wirkt seine Kraft, Gottes Kraft in ihm. In unseren Augen, in menschlichen Augen, ist er gering. Er zählt zu den Geringsten, aber in Gottes Augen ist er groß. Ihn könnte man zu Recht als den größten derzeit lebenden Christen bezeichnen. Das ist eine weise Antwort, denn diese Antwort berücksichtigt Jesaja 53. Der Pastor hat verstanden, was Jesaja 53 meint, dass Gott nämlich in der Schwachheit wirkt, dass er dem Kranken besonders nahe ist und gerade sich im Unscheinbaren die Kraft Gottes versteckt. Aber wir Menschen denken eben instinktiv ganz anders. Wir sagen, Gott ist stark, er hat Erfolg, er besiegt seine Feinde. Und als Konsequenz rechnen wir nicht mit Jesus und übersehen, was Gott da uns offenbart hat in ihm. Wenn wir jetzt weitergehen in unserem Text, dann heißt es hier in Vers 4, in Wahrheit. So beginnt Vers 4. Das ist ja ein richtiger Bruch, der da jetzt ist im Text. Die ersten drei Verse, da hat der Prophet dargestellt, wieso die Menschen über Jesus gedacht haben, dass sie ihn nicht annehmen konnten, weil er so schwach war, dass sie nichts Besonderes an ihm gesehen haben. Das war die menschliche Sicht. Aber nun kommt die Wahrheit. Das Universum ist ein gigantischer, großer Raum. Und in diesem gigantischen, unvorstellbar großen Raum befinden sich mehrere Galaxien. Und diese Galaxien bestehen aus ganz vielen Sternen. Und unter diesen unzähligen Sternen gibt es einen kleinen Stern, das ist unsere Sonne. Und um diese Sonne, da kreist so ein kleiner blauer Stecknadelkopf. Das nennen wir den Planeten Erde. Und auf diesem Planeten Erde, also auf diesem kleinen blauen Stecknadelkopf, da klebt so ein bisschen Staub. Und das sind wir Menschen. In den ersten drei Versen, da hat Jesaja die Meinung dieses Staubes deutlich gemacht oder skizziert. Aber jetzt, ab Vers 4, da kommt die Meinung dessen, der diesen Staub erschaffen hat, der diesen Stecknadelkopf ins Leben gerufen hat, der die Sonne, um die der kleine Stecknadelkopf kreist, der die erschaffen hat, der die Sterne an den Nachthimmel geworfen hat, der alle Galaxien in seiner Hand hält, der sagt nun seine Sicht auf die Kreuzigung. Nun kommt die Wahrheit. Und da heißt es in Vers 4, in Wahrheit aber hat er die Krankheiten auf sich genommen, die für uns bestimmt waren, und die Schmerzen erlitten, die wir verdient hatten. In diesem Vers ist von Krankheit und Schmerz die Rede, die eine Folge der Sünde ist. Das dürfen wir jetzt nicht falsch verstehen und das so in direkten Zusammenhang setzen, so nach dem Motto, also wenn du gestern gelogen hast, dann hast du heute Kopfschmerzen. Oder wer mit 50 an Krebs stirbt, der muss irgendwie heimlich die Ehe gebrochen haben, weil sonst würde Gott ihn ja nicht mit 50 aus dem Leben reißen. Hingegen, wer 100 Jahre alt wird, der ist schon ein frommer Baptist gewesen, muss so sein, weil sonst hätte Gott ihn ja nicht 100 Jahre lang bewahrt. Also nach dem Motto, je weniger ich sündige, desto besser geht's mir. Je mehr ich sündige, desto mehr Probleme kriege ich. Das ist ein Zusammenhang, den gibt es nicht. Den können wir nicht so herstellen. Wir müssen uns den Zusammenhang anders vorstellen. Sünde bringt einfach Gottes gute Schöpfung durcheinander. Vielleicht stellen wir uns das mal so vor, wie wenn dein Computer von einem Virus befallen ist. Also da ist ein Virus auf deiner Festplatte und dieser Virus greift nun ganz willkürlich irgendwelche Programme an. Und das hat zur Folge, dass du deinen Audioplayer, also womit du die CDs hörst, dieses Programm kannst du noch öffnen, während hingegen das Schreibprogramm kannst du nicht mehr öffnen. Das geht nicht mehr. Aus diesem Befund kannst du jetzt nicht schließen, dass das Audioprogramm weniger Schuld hat am Virusbefall als das Schreibprogramm, sondern es ist einfach, der Virus ist auf der Festplatte und er greift willkürlich irgendwelche Programme an und legt sie lahm. So müssen wir das uns auch mit der Welt vorstellen. Da ist dieser Sündenvirus in der Welt, er bringt Chaos und er führt zu Leid. Aber man kann nicht daraus schließen, dass ein bestimmtes Leid auf eine konkrete Sünde zurückzuführen ist. Umgekehrt natürlich auch nicht, dass Heiligkeit zu einem besonderen Segen immer führt. Sondern wir haben eben Sünde in der Welt und die greift wahllos um sich und stürzt die Schöpfung ins Chaos. So ist das mit der Sünde. Das ist die Situation, in der wir uns befinden. Und nun nennt Jesaja uns zwei Worte und sagt, für uns. Für uns hat Jesus die Schuld auf sich genommen, die Konsequenzen dieser Sünde getragen. Und das ist nun das Allerentscheidendste. Diese zwei Worte, für uns. Und daran hängt alles, ob du Karfreitag verstehst oder nicht. Solange du dir das nur alles so anhörst und sagst, ja, finde ich gut oder schlecht oder auch mittelmäßig, solange hast du Karfreitag nicht verstanden. Du hast es erst verstanden, wenn du sagen kannst, für mich hängt Jesus am Kreuz. An diesen Worten hängt alles. Ich lese euch Vers 5 vor. Doch wegen unserer Schuld wurde er gequält und wegen unseres Ungehorsams geschlagen. Die Strafe für unsere Schuld traf ihn und wir sind gerettet. Er wurde verwundet und wir sind heil geworden. Für uns hat Jesus das getan. Der Schweizer Krieger Arnold Winkelried ist ein Nationalheld in der Schweiz. Und das hat folgenden Hintergrund. Es kam im Jahre 1386 zu einer Schlacht zwischen den Schweizern und den Habsburgern. Also heute würde man sagen, den Schweizern und den Österreichern. Und es kam bei Sempach eben zu einer entscheidenden Schlacht zwischen diesen beiden Völkern. Und die Habsburger Soldaten, die besaßen so lange Lanzen und sie stellten sich in einer Reihe auf und hielten eben diese langen Lanzen vor sich und marschierten so auf die Reihen der Schweizer zu. Und das war eine tödliche Taktik für die Schweizer, denn die Schweizer hatten nur relativ normale Schwerter und sind an diese langen Speere überhaupt nicht rangekommen. Und so drohten sie, die Schlacht zu verlieren. Und an diesem entscheidenden Punkt griff sich Ritter Winkelried ein Herz und er rannte mit aufgefächerten, also mit weit aufgerissenen Armen auf die Feinde zu, auf die feindlichen Linien zu, packte so viele Speere von den Österreichern, wie er packen konnte, und zog sie zusammen und rammte sich ins Herz. Und dadurch entstand eine Bresche, eine Lücke in den Reihen der Österreicher, durch die dann die Schweizer mit ihren Schwertern durchstechen konnten. Und auf diese Weise gewannen die Schweizer die Schlacht. Dieser Ritter Winkelried zog also die habsburgischen Lanzen auf sich und er starb, damit seine Freunde, seine Eidgenossen den Sieg erringen konnten. Und das können wir so als ein Bild nehmen, wie Jesus diese Lanzen der Sünde, die uns getötet hätten, auf sich gezogen hat, um eben diese Lücke zu ermöglichen, durch die wir dann zu Gott durchstoßen konnten. Jesus starb für uns. Er lenkte die Strafe der Sünde auf sich. Er ließ sich durchbohren, damit wir leben. Für uns. Und das ist das Entscheidende, dass wir das heute mitnehmen. Für mich. Für mich tat Jesus das. Für uns, für mich, diese zwei Worte erklären das Kreuz. Wer das versteht, dieses für mich, der versteht auch sich selber. In Vers 6, da schließt Jesaja, indem er sagt, wir alle waren wie Schafe, die sich verlaufen haben, jeder ging seinen eigenen Weg. Ihm aber hat der Herr unsere ganze Schuld aufgeladen. Wer das Kreuz versteht, der versteht sich selber. Wer versteht, warum das notwendig ist, der versteht auch, wie es um ihn selber gestanden hat, bevor er Jesus angenommen hat. Ich habe mich verlaufen. Ich bin ohne Jesus verloren. Luther übersetzt diesen Vers mit, wir gingen alle in die Irre. Wir gingen alle in die Irre. Man sagt ja, oder viele sagen, ja, es geht auch ohne Jesus. Kannst du machen mit Jesus, musst du aber nicht. Es geht auch ohne Jesus. Und es stimmt, es geht ohne Jesus. Aber wohin geht es ohne Jesus? Es geht in die Irre. Es geht in die Finsternis, in die Hölle, ins Verderben. Es geht, aber es geht bergab. Ist es wirklich so schlimm? Ja, absolut. Sonst hätte Gott seinen Sohn nicht geopfert, wenn es nicht so schlimm um uns steht. Am Kreuz können wir ablesen, dass es um unsere Situation schlimm stand. Sonst hätte Jesus nicht für uns sterben brauchen. Stellt euch mal vor, du und ich, wir haben beide nur noch eine Niere. Und meine Niere fällt aus. Und in einem Akt göttlicher Liebe kommst du zu mir und sagst, Niklas, ich möchte, dass du lebst. Und ich möchte, dass du meine Niere nimmst. Ich werde sterben für dich, damit du leben darfst. Das ist eine göttliche Liebe. Unvorstellbar. Sie spiegelt die göttliche Liebe wider, was Jesus für uns getan hat. Nun stellt euch aber vor, meine beiden Nieren, wie das auch tatsächlich ist, funktionieren einwandfrei. Und dann kommt jemand zu mir und sagt, Niklas, ich hatte nur noch eine Niere und die habe ich mir rausnehmen lassen, damit du diese einsetzt. Du brauchst das zwar nicht, das wusste ich auch, aber ich habe es mal trotzdem machen lassen. Das ist keine Liebe, das ist Dummheit. Das ist unvorstellbare Dummheit. Sein Leben wegzugeben, wenn das der andere nicht braucht. Ihr Lieben, geht mal davon aus, dass Gott nicht dumm ist. Jesus hat sein Leben für uns gegeben. Nicht, weil wir es nicht brauchen würden. Nicht, weil auch jeder andere Weg zu Gott führen würde. Nicht, weil wir gar keine Sünden haben oder diese Sünden uns gar nicht von Gott trennen. Jesus ist nicht blöd und gibt sein Leben für uns, obwohl wir es nicht wirklich brauchen, sondern er hat es getan, weil wir ohne das Kreuz zugrunde gehen. Wir wären hoffnungslos verloren. Sein Opfertod war keine Dummheit, unvorstellbare Liebe. Das hätten wir so nicht gedacht. Denk an das Gespräch zurück, das fiktive Gespräch mit Johannes und Petrus. Es war Jesaja 53. Diese Textstelle hat den beiden und auch den anderen Aposteln erklärt, was das Kreuz auf sich hat, was es mit dem Kreuz auf sich hat. Und das haben wir uns heute angeschaut und ich möchte nochmal die wichtigsten Punkte wiederholen. Jesaja 53 zeigt uns, Gott ist ganz anders als gedacht. Er präsentiert sich nicht als mächtig und stark, sondern er wirkt gerade in der Schwachheit. Im schwachen Jesus, der am Kreuz hängt, da offenbart sich Gottes Weisheit und Kraft. Im Unscheinbaren versteckt sich seine Macht. Gott handelt auch anders als gedacht. Er verdammt uns nicht wegen unserer Schuld, sondern Jesus stirbt für unsere Sünden am Kreuz. Für uns. Das ist das Entscheidende. Für mich trägt Jesus die Sünden am Kreuz. Und im Lichte des Kreuzes erkennen wir auch, wir sind anders als gedacht. Wir dachten immer, wir sind ganz okay. Ja, so schlimm steht's gar nicht um uns. Doch wenn wir verstehen, dass Gott seinen Sohn für uns gegeben hat, dann erkennen wir daraus, doch, es steht um mich schlecht, es hat um mich schlecht gestanden. Sonst hätte er nicht seinen Sohn für mich opfern müssen. Anders als gedacht, das lehrt der Karfreitag. Und er stellt uns vor die Wahl. Entweder wir hängen weiter unseren eigenen Gedanken nach, wir fantasieren ein falsches Gottesbild und sagen, was Jesus eigentlich sein müsste und wie wir uns das vorstellen. Oder wir hören darauf, was Gott uns sagt. Gott zeigt aufs Kreuz und sagt, hier sterbe ich für eure Sünden. Hier schenke ich euch ein neues Leben. Das hätten wir so nicht gedacht. Das kann sich kein Mensch so ausdenken. Aber wo wir Gott hören und wo er es uns so sagt, da wollen wir ihn preisen. Herr, unser Gott, du Herrscher der ganzen Welt, wie wunderbar sind deine Taten. In allem, was du planst und ausführst, bist du vollkommen gerecht, König über alle Völker. Wer wollte dich, Herr, nicht fürchten und deinen Namen keine Ehre erweisen? Du allein bist heilig. Alle Völker werden kommen und sich vor dir niederwerfen. Denn deine gerechten Taten sind nun für alle offenbar. Amen. Wir wollen dieses Wunder der Gnade im Abendmahl bedenken und wir stimmen uns dazu noch einmal ein mit dem Lied »Ich sehe das Kreuz«. Jesus spricht zu seinen Jüngern, »Mich hat es herzlich verlangt, dieses Abendmahl mit euch zu essen. Wer das Abendmahl nimmt, bekennt damit, Jesus ist für meine Sünden gestorben. Er ist der Herr meines Lebens.« Ein solches Bekenntnis sollte man nicht leichtfertig geben, sondern nur, wer das auch von Herzen bejaht, sollte am Abendmahl teilnehmen. Wer Jesus nicht als seinen Herrn und Erlöser ansieht, der reiche das Brot und den Wein weiter, ohne davon zu nehmen. Denn die Bibel mahnt uns diesbezüglich. Sie sagt, wer ohne Ehrfurcht von dem Brot isst oder aus dem Kelch des Herrn trinkt, der wird schuldig sein am Leib und Blut des Herrn. Der Mensch prüfe aber sich selbst, und so esse er von diesem Brot und trinke aus diesem Kelch. Denn wer so isst und trinkt, dass er den Leib des Herrn nicht achtet, der isst und trinkt sich selber zum Gericht. Wir wollen aufstehen für die Einsetzungsworte zum Brot, fürs Brot. Denn ich, Paulus, habe von dem Herrn empfangen, was ich euch weitergegeben habe. Der Herr Jesus in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach's und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Das Brot, das wir brechen, es verbindet uns mit dem, was Jesus durch seinen Tod für uns getan hat. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir dieses Wunder glauben dürfen, dass du uns Erkenntnis darüber geschenkt hast, dass du für uns ans Kreuz gegangen bist. Das ist etwas, das kann man sich menschlich nicht ausdenken, das würde sich auch keiner so ausdenken. Wir würden immer uns irgendwas ausdenken, wo du stark bist und wo du Macht ausübst, aber du hast uns das Wunder des Kreuzes offenbart und wir danken dir, dass es uns frei macht und dass wir dadurch in deine Gegenwart treten dürfen. Ich danke dir für diese Abendmahlsgemeinschaft, die wir jetzt haben, und ich danke dir, dass du mitten unter uns bist. Amen. Dann bitte ich die Abendmahlshelfer, das Brot auszuteilen. Zu den Einsetzungsworten für den Kelch stehen wir auf. Desgleichen nahm Jesus auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Der Kelch, den wir segnen, er verbindet uns mit dem, was Jesus durch sein Blut für uns gewirkt hat. Herr Jesus, wir danken dir, dass du einmal wiederkommen wirst und dass wir das auch im Abendmahl immer bedenken dürfen. Wir werden einmal im himmlischen Festmahl beieinander sitzen, um dich zu preisen und mit dir Abendmahlsgemeinschaft zu haben. Wir wollen in dieser Sicht auch das Abendmahl einnehmen, dass diese Welt nicht unser Zuhause ist, sondern dass wir unterwegs sind als Pilger in deine neue Welt. Bitte stärke uns durch dieses Brot zum ewigen Leben. Amen. Das Lied, und zwar das Lied »Wie tief muss Gottes Liebe sein?« Wir stehen zum Segen auf. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Wir nehmen Platz, lassen den Gottesdienst ausklingen und ich wünsche euch gesegnete Tage und wir sehen uns vielleicht Ostern oder nächsten Sonntag wieder dann.